SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin, in das Sie diesmal mit mir starten, Janina Schreiber, und hoffentlich ein bisschen Sommer und Sonnenlaune. Keine Sorge, hier soll es aber gar nicht drum gehen, die Hitzewelle der vergangenen Woche irgendwie schön zu reden. Tatsächlich kann Hitze so heftig werden, dass sie tödlich ist, wie wir später hier in Global noch besprechen. Aber das, was der Hitze vorausgeht, nämlich Sonne, viel Sonne, das können wir uns zunutze machen und damit Strom produzieren. Und es ist tatsächlich so, dass die Bundesregierung ihr eigenes Ziel, wie viel Photovoltaikanlagen sie bis zum Jahr 2030 bauen will, in diesen Tagen zur Hälfte erreicht hat. Super. Das ist die eine Lesart. Die andere, die liefert uns der Bundesverband Solarwirtschaft jetzt. Der sagt nämlich, naja, wir müssen echt das Tempo noch anziehen, damit wir auch die andere Hälfte noch schaffen. Wenn ich so durch meine Nachbarschaft gehe und mich umsehe, würde ich sagen, da gibt schon einige Solarzellen. Auf den Hausdächern, an Balkonen, an Hauswänden, entlang der Autobahn. Tja, und jetzt kommt ein kleines Rätsel. Wo überall könnten noch Solarzellen stehen?
Es gibt ja ganz tolle Konstruktionen aus Holz oder aus Stahl und die sehen dann auch wirklich dementsprechend aus. Wie so kleine Pavillons beispielsweise und dann stehen die Autos drunter und werden geladen. Sowas ist ja einfach ein Hingucker.
Die Rede ist von Solarparkplätzen. Und das war Thorsten Seltmann. Der ist Referent für erneuerbare Energien bei der Energieagentur Rheinland-Pfalz und berät Städte und Gemeinden, wenn sie zum Beispiel PV-Anlagen über Parkplätzen installieren wollen. Wo sich sowas lohnt und was es dabei genau zu beachten gibt, darum geht's diesmal in Global. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Hitze tötet. Und es ist nur eine gute Woche her, da hatte eine echt extreme Hitzewelle Europa im Griff. Teilweise hat das Thermometer 40 Grad und mehr angezeigt. Jetzt haben Forschende zweier Londoner Universitäten in einer Schnellstudie untersucht, wie viele Menschen sind in dieser Zeit in 12 europäischen Städten gestorben. Und es waren 2300 Menschen. Und was dann vor allem in den Fokus des Forschungsteams rückte, welchen Anteil hatte die Klimaerhitzung? Das Ergebnis? Etwa 2/3 davon, nämlich 1500 Tode, sind der Klimaerhitzung zuzuschreiben. David Beck hat die Hintergründe dazu.
Öl, Kohle und Gas zu verbrennen, töte Menschen. Ein simpler Fakt, den ihre Studie deutlich zeige, sagt Friederike Otto, Professorin für Klimaforschung am Imperial College in London. Die 2300 Hitzetote während der Hitzewelle im Juni seien zwar nur eine Schätzung, aber sie lägen im richtigen Bereich.
Das haben schon viele Studien gezeigt. Das sind echte Menschen, die ihr Leben verloren haben. Und 2/3 davon wären nicht gestorben, gäbe es den Klimawandel nicht.
1500 zusätzliche Todesfälle als Folge des Klimawandels. Die Forschenden nahmen für ihre Studie die 5 heißesten Tage der jüngsten Hitzewelle in 12 europäischen Städten unter die Lupe. Außerdem erstellten sie anhand historischer Wetterdaten ein Modell dafür, wie hoch die Temperaturen ohne den Klimawandel gewesen wären. Dass es im Sommer auch mal heiß sein kann, weiß auch Ben Clark, Klimawissenschaftler am Imperial College in London.
Durch den Klimawandel war es während der Hitzewelle ungefähr 2 bis 4 Grad wärmer. Normalerweise wäre es in diesen Tagen zwar sehr warm gewesen, doch viele hätten das als schönes Wetter bezeichnet. Die zusätzlichen Grade durch den Klimawandel haben bestimmte Gruppen von Menschen aber in Gefahr gebracht.
Vor allem ältere Menschen sind durch solche Hitzewellen gefährdet. Die genaue Zahl der Hitzetoten ist schwer zu erfassen. Ärzte seien oft zögerlich, Hitze als Todesursache anzugeben. Vor allem, wenn die Betroffenen noch weitere Gesundheitsprobleme hatten. Für ihre Schätzung mussten die Forschenden also Modelle erstellen, wie viele Menschen ganz ohne Hitze gestorben wären. Die konnten sie dann wiederum mit den tatsächlichen Todesfallzahlen vergleichen. Und verglichen mit früheren Hitzewellen entstehen dann die Schätzungen für die Todesfälle, die allein durch den Klimawandel ausgelöst wurden. Abgesehen davon, dass Hitzewellen heißer werden, werden sie auch häufiger, sagt Ben Clark. Vor allem frühsommerliche Hitzewellen im Juni nehmen zu. Und die seien tendenziell auch tödlicher, da sich die Menschen noch nicht an die hohen Temperaturen gewöhnt hätten. Die Studie ist noch nicht von Experten gegengeprüft. Hätte sie den normalen Entstehungs- und Veröffentlichungsprozess durchlaufen, hätte es Monate oder auch Jahre bis zur Veröffentlichung gedauert, sagt Friederike Otto. Deshalb habe sie sich mit ihrer Arbeitsgruppe auf solche Schnellstudien spezialisiert. Wenn die Hitze bei den Menschen noch frisch im Gedächtnis ist, dann werden solche Studien auch mehr beachtet, sagt sie. Das sei wichtig, damit auch Entscheidungsträger endlich reagieren würden.
Ja, es ist schon erstaunlich, dass immer mehr dieser Ergebnisse verdeutlichen, wie dringend wir eigentlich umsteuern müssen und Forschende das auch immer lauter fordern. Stattdessen die Politik aber gerade eine Rolle rückwärts zu machen scheint. Am Mittwoch erst hat CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz hinsichtlich der Verantwortung Deutschlands beim Klimaschutz noch gesagt:
Deutschland hat ungefähr 1% der Weltbevölkerung. Wir stellen ungefähr 2% des Problems dar, was CO2-Emissionen betrifft. Selbst wenn wir alle zusammen morgen am Tag klimaneutral wären in Deutschland, würde keine einzige Naturkatastrophe auf dieser Welt weniger geschehen, würde kein einziger Waldbrand weniger geschehen, würde keine einzige Überschwemmung in Texas weniger geschehen.
Aber diese Katastrophen jetzt sind das Resultat der Emissionen, die wir in der Vergangenheit in die Luft gepustet haben. Und mit wir, da meine ich Industriestaaten, also auch Deutschland. Deshalb ist es ja international so relevant, diese Verantwortung anzuerkennen und eben Vorreiter zu sein, damit auch andere mitziehen. Ja, aber immer mehr und immer heftigeres Extremwetter scheint irgendwie keine Erinnerung zu sein. Obwohl die letzte Hitzewelle ja gerade mal eine gute Woche her ist, vergessen wir sehr schnell, wie dramatisch die Folgen der Klimaerwärmung für uns sind. Warum das so ist, das erklärt meine Kollegin Ulrike Brandt und fragt uns deshalb nochmal.
Erinnern Sie sich noch, wie das Wetter war heute vor einer Woche?
Die aktuelle Hitzewelle macht Europa immer mehr zu schaffen. Aus zwei Ländern werden bereits Tote als direkte Folge der Hitze gemeldet.
Und jetzt geht's eben mit den Temperaturen zügig nach oben.
Der Deutsche Wetterdienst erwartet den bislang heißesten Tag des Jahres.
Falls Sie jetzt sagen, stimmt, da war doch was, sind Sie nicht alleine. Wir Menschen vergessen schnell. Auch wenn wir vergangene Woche noch bei Temperaturen von bis zu 39 Grad geschwitzt haben und Kleinkinder, Alte und Kranke teilweise besonders gelitten, ist die Hitzewelle bei einigen schon wieder fast vergessen. Warum das so ist, erklärt Annika Heck. Sie arbeitet als Psychotherapeutin in Braunschweig und engagiert sich bei den Psychologists for Future.
Wir haben eigentlich eine begrenzte Kapazität, uns Sorgen zu machen. Und wenn dann etwas Neues dazu kommt, dann muss irgendwas anderes wieder in den Hintergrund treten, weil wir uns nicht mit allen Dingen gleichzeitig beschäftigen können.
Zum Beispiel, vergangene Woche, als es so heiß war, wollten Sie sich vielleicht eine Klimaanlage einbauen lassen oder in den kühleren Norden ziehen. Heute haben Sie schon wieder ganz andere Sorgen.
Aber diese Woche geht mein Auto kaputt oder mein Kind ist krank und dann treten eben diese Sorgen von letzter Woche wieder in den Hintergrund, weil jetzt gerade in diesem Moment was anderes wichtiger ist.
Psychotherapeutin Annika Heck sagt auch, heiße Tage sind bei uns in Deutschland in den Köpfen vieler Menschen noch immer positiv besetzt. Das kommt von früher. Wir erinnern uns an hitzefrei in der Schule, lange Tage im Freibad oder Grillabende. Erst nach und nach ändert sich das und wir verstehen, Hitze macht das Wohnen in unsanierten Plattenbausiedlungen unerträglich. Hitze hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Hitze kann töten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt schon seit Jahren, dass sich Deutschland unter anderem auch an zunehmend heiße Tage anpassen muss. Zitat:
Gerade wenn sich im Zuge des Klimawandels bestimmte Extremwetterverhältnisse in Häufigkeit oder Intensität ändern sollten, kann es sich schnell als trügerisch erweisen, sich allein auf die Erfahrungen der Vergangenheit zu berufen.
Dieses Jahr steht der Sommer erst am Anfang. Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Dann reden wir beim Abendessen wieder über Klimaanlagen und wie wir uns am besten abkühlen können. Uns also anpassen. Annika Heck von den Psychologists for Future warnt, das reicht nicht.
Wir neigen aber dazu eben, dann so auf unserer kleinen Ebene zum Beispiel uns zu fragen, naja, brauche ich dann vielleicht nächstes Jahr doch eine Klimaanlage, anstatt eben zu überlegen, sollte ich vielleicht eine andere Partei wählen oder sollte ich vielleicht mich hier vor Ort in einer politischen, aktivistischen Gruppe engagieren? Oder was gibt es noch für Möglichkeiten, wie ich selber irgendwie dafür sorgen kann, dass eben die Transformation in Richtung Klimawandel, Abmilderung vorangetrieben wird?
Denn sich anpassen an Hitzewellen ist das eine, Klimaschutz aber führt dazu, dass die Erderwärmung abgeschwächt wird. Das sollten wir trotz aller anderen Sorgen nicht vergessen.
Ja, das bedeutet auch, wenn wir in unserem kleinen Rahmen aktiv sind, bringt's was. Und zwar allein schon, weil wir uns dadurch selbstwirksam fühlen. Klar, es braucht auch die systemischen Lösungen, ausgehend von der Regierung. Aber der Check der internationalen Analyseplattform Climate Action Tracker sagt jetzt, die Realität gibt das leider nicht her. Die schwarz-rote Koalition bekommt für ihre Klimapolitik gerade mal ein unzureichend. Der Grund? Unter anderem neue Subventionen in fossile Energien wie Gas und zu wenig Ehrgeiz beim Ausbau der Erneuerbaren, also Wind- und Sonnenenergie. Und da gibt es noch Potenzial, also Fläche, die wir gar nicht genutzt haben. Zum Beispiel bei Solarzellen. Was ist mit der Idee, PV-Anlagen da aufzustellen, wo sowieso schon Asphalt und Straße ist, also kein kostbarer Acker- und Wiesenboden dafür herhalten müsste? Zum Beispiel über Parkplätzen. Unter welchen Umständen sich das lohnt, das hat mir vor unserer Sendung Thorsten Seltmann von der Energieagentur Rheinland-Pfalz erklärt.
Global, das Gespräch.
Sagen Sie, Herr Seltmann, wo parken Sie denn Ihr Auto? Parken Sie Ihr Auto schon unterm Solardach?
Nee, noch nicht. Ich habe noch alles im Freien stehen.
Also da ist durchaus noch Luft nach oben.
Ja.
Zumindest vereinzelt gibt es in Rheinland-Pfalz ja schon ein paar dieser Solarparkplätze. Oder wo stehen die?
Die stehen meistens bei Ladeinfrastruktur, dort, wo auch gleichzeitig der Strom verbraucht wird. Und das ist in der Regel, kann man jetzt sagen, bei Schwimmbad, bei vielleicht Heizung, wenn man eine Wärmepumpe betreibt oder sowas. Und das ist auch im kommunalen Raum. Einfach gibt es da sehr viele Beispiele und sehr viele Einsatzmöglichkeiten, wo man das machen kann.
Schildern Sie uns doch mal ein Beispiel in Rheinland-Pfalz, wo es solche Solarparkplätze gibt.
Gut, das wäre jetzt der kommunale Servicebetrieb von Koblenz. Da werden die Müllfahrzeuge hauptsächlich elektrifiziert und da ist dann ein Parkplatz-PV oben drüber installiert und die dient dann dazu, in Zusammenwirken mit einem Batteriespeicher diese Fahrzeuge zu beladen. Das passt auch soweit ganz gut, dass die Fahrleistung von solchen Fahrzeugen ja nicht so groß ist. Dass einfach mehr durch dieses Wohngebiet gefahren wird, dieses Stop-and-Go. Das ist für Elektromobilität ja eigentlich ganz gut. Das ist nicht so eine große Kilometerleistung, sondern es geht einfach darum, dass man eben schnell und emissionsfrei durch die Stadt fahren kann. Dann wird halt über den Speicher tagsüber dieser Strom gespeichert und abends werden die Fahrzeuge einfach angeschlossen und geladen.
Jetzt haben Sie schon einige Vorteile genannt. Welche Vorteile hat das Ganze noch?
Also man kann damit den Netzbezug von 30 Cent ersetzen. Man kriegt eine Förderung von 7 Cent pro Kilowattstunde, wenn man einspeisen würde. Wenn man aber einfach diesen Strom halt selber verwendet, dann hat man halt diese 30 Cent schon mal gespart. Das ist also schon durchaus ein rentables Geschäftsmodell.
Gibt es noch weitere Vorteile?
Na, die Schutzvorteile, dass man eben Schnee, Hagel, Regen trifft halt nicht so zu. Ja.
Auch bei Hitze?
Auch bei Hitze, ja, natürlich. Die Fahrzeuge sind da nicht so aufgeheizt, wenn man jetzt da einsteigt. Da braucht man weniger Klimaanlage und sowas. Das funktioniert natürlich auch.
Jetzt könnte man also meinen, Fläche und Möglichkeit dafür gibt es genug, auch in den rheinland-pfälzischen Kommunen, auch in den Kommunen deutschlandweit. Warum aber gibt es das nicht häufiger?
Es lohnt sich hauptsächlich dort, wo man Netzbezug ersetzen kann. Also man zahlt da in der Regel 30 Cent für eine Kilowattstunde Strom. Und wenn man diesen Strom einspeisen würde von der Parkplatz-PV, hätte man eine gesetzliche Vergütung von 7 Cent pro Kilowattstunde. So, das macht also wenig Sinn. Das würde also mehr Sinn machen, quasi diesen eigenen Strom, den man hat, zu ersetzen mit dieser Parkplatz, mit der Erzeugung von dem eigenen Strom. Und das macht man dann in der Regel von großen Verbrauchern. Da gibt es ein Beispiel in Neuwied mit dem Schwimmbad, wo eben immer Pumpen laufen, wo immer Strombezug ist. Da den Parkplatz zu überdachen, der Strom geht direkt ins Schwimmbad und wird dort auch direkt verbraucht. Und damit ist das Schwimmbad auch wesentlich rentabler. Das hat also in dem Falle nur Vorteile. Der Nachteil von der Parkplatz-PV ist halt die Aufständerung, die halt wesentlich teurer ist als bei einer Dach-PV oder bei einer Freiflächen-PV. Also man muss statisch berechnen, man muss es auslegen, es ist spezielle Sonderkonstruktion. Währenddessen jetzt bei einer Freiflächen-PV wird die Unterkonstruktion nur in den Boden gerammt. Da gibt es vorher ein Bodengutachten, da sagt man, die und die Festigkeit ist vorhanden, dann müssen wir so und so tief gehen und dann kann man das bauen. Und währenddessen, wenn man jetzt auf einem Parkplatz ist, muss man auch sicherstellen, dass es nicht umkippt, dass sie mir zu Schaden kommt, dass keine Fahrzeuge beschädigt werden. Deswegen ist eine statische Auslegung nach dem Baurecht nötig und das ist dann oftmals eine Sonderkonstruktion. Und das macht halt auch die Sachen teurer.
Also da, wo es sich nicht lohnt, braucht man eigentlich eine Förderung oder gute Gesetze, bis es sich eben besser lohnt, weil die ganze Technik dann schon Marktreife erreicht hat. Es gibt in Rheinland-Pfalz, genauso wie in Baden-Württemberg und auch in manch anderen Bundesländern ja schon Gesetze, die eben solche Solarparkplätze fördern und eben auch Förderungen für den Bau solcher Parkplätze, also Geld. Was könnte denn trotzdem besser laufen, damit es eben mehr Solarparkplätze, gerade auch in Kommunen gibt und diese Flächen besser ausgeschöpft werden?
Man könnte es mit der Ladeinfrastruktur verbinden. In Rheinland-Pfalz gibt es ja sehr viele Verbandsgemeinden und dass man in kleineren Ortschaften zum Beispiel Ladepunkte schafft, wo die Bürger ihre Fahrzeuge laden können und da eben eine Parkplatz-PV drüber packt, damit das eben mehr Akzeptanzwirkung auch erzeugt. Überhaupt solche erneuerbare Energienprojekte haben ja auch immer eine Strahlwirkung, wenn sie in der Kommune aufgebaut werden. Und das wäre da schon ein guter Ansatz einfach.
Was bedeutet Strahlwirkung? Beschreiben Sie das nochmal, dass Leute vorbeigehen oder?
Ja, zum Beispiel, also es gibt ja ganz tolle Konstruktionen aus Holz oder aus Stahl und die sehen dann auch wirklich dementsprechend aus. Wie so kleine Pavillons beispielsweise und dann stehen die Autos drunter und werden geladen. Sowas ist ja einfach ein Hingucker. Und sowas eröffnet ja auch vielleicht den Blick für erneuerbare Energien, dass man eben sagt, da mit der Sonne wird jetzt das Auto geladen, ist eine ganz tolle Sache. Das regt ja vielleicht auch zu Diskussionen an, dass eben die, die noch gar nicht sich damit beschäftigt haben oder die das Thema für sich irgendwie negiert haben, sagen, guck mal, das ist ja doch eine tolle Sache.
Und da kann mich meine Kommune als Bürgerin auch echt dabei unterstützen.
Mit einem Bürgerstromtarif zum Beispiel oder wenn es jetzt vielleicht auch noch eine Freiflächen-PV im Ort gibt, so dass die Bürger auch davon noch profitieren, dann kann man das auch noch dazu zählen. Solche Projekte gibt es auch.
Erklären Sie noch mal ganz kurz Bürgerstromtarif.
Das heißt, dass eine Kommune sich beteiligt hat an einer erneuerbaren Energienanlage, sei es Wind, sei es Strom, Photovoltaik oder eben Parkplatz-PV und bietet eben diesen erzeugten Strom, den sie halt selbst mit erzeugt, für einen vergünstigten Tarif an die Bürger an, wenn man im Ort wohnt beispielsweise oder in Verbandsgemeinde.
Mhm, hat dann die Strahlwirkung, dass ich eben als Bürgerin in meiner Kommune unterwegs bin und nicht nur das Windrad oder die PV-Anlage sehe, sondern weiß, aha, wow, die produziert gerade meinen Strom für mich und ich habe den dann dadurch günstiger.
Genau, solche Projekte.
Jetzt sind Sie ja beratend unterwegs in Kommunen. Was hören Sie da? Was ist da der Trend? Also gibt es grundsätzlich schon zunehmend auch Interesse an solchen Solarparkplätzen oder generell auch an anderen PV-Projekten?
Es gibt sehr viele Projekte. Es gibt oftmals auch die Projektierer, denen dann schon in der Gemeinde auch vorstellig werden und sagen, wir hätten gerne hier einen PV-Park angelegt. Dann mit Parkplätzen jetzt, wenn sowas mal angestoßen ist, dann geht auch in der Kommune sowas einher, dass man sagt, wir können das auch mit den Parkplätzen so machen. Aber dass man jetzt direkt auf sowas geht, wäre jetzt eher nicht zu erwarten. Die Diskussion muss schon ein bisschen angestoßen sein. Es muss schon vielleicht im Ort schon ein Windrad sein und eine Freiflächen-PV oder irgendwas in der Richtung oder Dach-PV natürlich auch. Haben ja auch viele öffentliche Gebäude mittlerweile. Wenn man dann sagt, wir machen das Ganze noch weiter, dann geht es auch Richtung Parkplatz-PV.
Dann bitte ich Sie zum Abschluss nochmal, ordnen Sie mir das Ganze doch nochmal ein. Also wenn wir jetzt auf die großen Ausbauziele schauen, wir wollen in Rheinland-Pfalz bis 2040 schon Klimaneutralität erreichen, auf Bundesebene 5 Jahre später, auf EU-Ebene nochmal 5 Jahre später. Welche Rolle spielt da generell die PV über Parkplätzen? Ist das eher so ein kleines Stück vom Kuchen oder das Gros? Wo müssen wir eigentlich hinschauen beim Ausbau der Solarenergie?
Wenn man jetzt die Grundlast betrachtet, es gibt ja immer diese Grundlast und diese Spitzenlast. Ne? Grundlast ist das, so der Nachtstrom tagsüber. Die Spitzenlast ist das, wenn morgens alle die Kaffeemaschine anschalten und nachmittags, weiß es nicht, oder wenn mittags gekocht wird und sowas. Das sind ja so die Spitzenlasten. Das ist also, dafür braucht man, glaube ich, die Windkraft und die Freiflächen-PV-Parks. Aber wenn es jetzt darum geht, in der Nähe von großen Verbrauchern deren Netzbezug einfach zu reduzieren, da ist der Parkplatz-PV einfach perfekt.
Und Forschende vom Fraunhofer ISE, die haben mal ausgerechnet, bis zu 60 Gigawatt zusätzlicher Stromerzeugung wären möglich, wenn alle dafür geeigneten Parkplätze ein Dach aus PV-Modulen bekommen würden. Die könnten genug Strom erzeugen, um rund 20 Millionen Haushalte in Deutschland ganzjährig zu versorgen. Also keine schlechte Idee, nochmal genauer hinzuschauen, wo sich Solarparkplätze lohnen. Clemens Haug war für uns unterwegs.
Der Parkplatz am Bahnhof Merklingen auf der Schwäbischen Alb hat seit etwas mehr als einem Jahr ein Solardach. Pendler, die hier am Morgen in die Züge nach Stuttgart oder Ulm einsteigen, können ihre Autos wettergeschützt abstellen und, wenn es E-Autos sind, zugleich noch aufladen. Eine Win-Win-Situation und ein Vorbild für die Stadt Leipzig, die gerade ein ganz ähnliches Projekt plant. Im Norden der Stadt, an der Leipziger Messe, sollen im kommenden Jahr sogenannte Solar-Carports für insgesamt 352 Stellplätze gebaut werden.
Mit diesem Park-and-Ride-Platz, was ja auch als städtische Fläche gilt, ist eine schon vorhandene versiegelte Parkfläche da. Das heißt, wir müssen nicht weite Flächen neu versiegeln. Das heißt, wir können damit auch eine Doppelnutzung herstellen und haben damit gesagt, dass wir auch eine klimaangepasste und wassersensible Flächenentwicklung hiermit ermöglichen.
Simone Ariane Pflaum leitet das Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz der Stadt Leipzig. Die Kommune hat zusammen mit dem Freistaat Sachsen über 2,5 Millionen Euro investiert. Sind die Solarcarports einmal in Betrieb, werden sie pro Jahr rund 915.000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Innerhalb von 20 Jahren sollen die Kosten so wieder eingespielt sein.
Das ist der erste Park-and-Ride-Platz in Leipzig, aber das soll natürlich auch Vorbildcharakter haben für weitere. Und wenn Sie bundesweit gucken, gibt es auch noch gar nicht so viele, aber auch schon bundesweit wurden wir auch schon angefragt. Das heißt, das Interesse besteht tatsächlich, wie können wir solche Flächen auch für Stromerzeugung mit zur Verfügung stellen.
Wind- und Sonnenenergie. Ja, das ist die klimaneutrale Zukunft. Aber natürlich muss uns dabei auch klar sein, dieser Strom schwankt. Nicht immer weht eben dann der Wind oder scheint dann die Sonne, wenn wir den Strom gerade verbrauchen wollen. Umso wichtiger werden dabei Speicher. Unsere Reporterin Susanne DeLong hat sich einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Speicher in Pfaffenhofen angesehen. Und ich sag mal so, es geht dabei um das, was wir im Klo runterspülen.
Braune Brühe rauscht durch offene Becken. In der Kläranlage von Pfaffenhofen an der Ilm wird jedoch nicht nur das Abwasser der Stadt gereinigt. Seit kurzem findet hier auch ein Versuch der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg, kurz OTH, statt. Das Ziel des Projekts namens Orbit, in Kläranlagen erneuerbare Energie zu erzeugen und zu speichern. Andreas Herschmann von der Bürgerenergiegenossenschaft Pfaffenhofen leitet das Projekt vor Ort.
Das Geniale, was wir mit dieser Anlage hier in Pfaffenhofen versuchen, ist, dieses Modell für ganz Deutschland zu entwickeln. Also die Kläranlage als Energiedrehscheibe der Kommunen zu sehen, dass wir hier die Energie zwischenspeichern, die wir für Tage brauchen, wo wir Sonne und Wind nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung haben.
Der Clou? Der Einsatz von Urzeitbakterien. An der Rückseite eines Containers auf dem Gelände der Kläranlage sitzen sie in einem 3 Meter hohen sogenannten Bioreaktor. Der Chemiker Holger Kloß von den Stadtwerken Pfaffenhofen kümmert sich um sie.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, wir haben hier Mikroorganismen drin, die sind wirklich genetisch gesehen 2 Milliarden Jahre alt. Das heißt also, von Beginn des Lebens an auf der Erde existieren diese Mikroorganismen und die arbeiten jetzt hier für uns. Und das finde ich total faszinierend.
Gefüttert werden die Urzeitbakterien mit dem Kohlendioxid, das als Abfallprodukt in der Kläranlage entsteht. Außerdem brauchen sie noch Wasserstoff. Auch der wird direkt vor Ort hergestellt. Der Strom dafür kommt aus den Windkraft- und Solaranlagen der Pfaffenhofener Bürgerenergiegenossenschaft. Heraus kommt 95-prozentiges Methan aus erneuerbaren Energien. Schon 90-prozentiges Methan würde reichen, um fossiles Erdgas zu ersetzen, so der Energieexperte von der OTH Regensburg, Michael Heberl, der den Versuch wissenschaftlich leitet.
Dieses Methan kann dann ins Erdgasnetz eingespeichert werden. Das Erdgasnetz ist in Deutschland seit Jahrzehnten und damit einfach eine vorhandene Infrastruktur, die wir weiter nutzen können. Und ist eine gigantische Speicherkapazität.
Im Erdgasnetz kann das grüne Methan nicht nur transportiert, sondern auch sehr lange gespeichert werden, ohne große Verluste. Industriezweige, die viel Energie brauchen, könnten damit fossiles Erdgas ersetzen. Um die Industrie klimaneutral zu machen, wäre es zwar effizienter, direkt Wasserstoff zu nutzen, statt den Umweg über Methan zu nehmen. Doch, so Michael Heberl.
Was ganz wichtig ist, dass wir einfach schnell vorankommen. Wir steuern auf Probleme zu, wo wir jetzt einfach handeln müssen.
So, und bevor ich mich jetzt hier in unserer Juli-Sendung von Ihnen verabschiede, will ich nochmal auf ein Urlaubsthema schlechthin kommen. Denn Flugtickets, die sind zumindest teilweise gerade teurer geworden. Mein Kollege Martin Thiel erklärt, welchen Anteil daran Steuern, Gebühren und auch einfach Marktmechanismen haben.
Fliegen ist noch immer die klimaschädlichste Art zu reisen. Alles, was wir an CO2-Einsparungen mit Recycling, Strom sparen oder Rad statt Auto vielleicht erreichen, reißen wir mit einem Flug nach Male wieder ein. Deshalb wird auch die Luftverkehrssteuer, mit ihr die CO2-Bepreisung, immer teurer. Sie hat sich seit der Einführung 2011 praktisch verdoppelt. Passagiere sollen spüren, Klimaschutz kostet. Für eine Kurzstrecke bedeutet das etwa einen Anstieg von 7,50 Euro auf 15 Euro seit 2011. Je nach Flugstrecke steigt der Ticketpreis dadurch zwischen 3% und 10%. Aber bei der Buchung spürt man das so gut wie nicht, denn für die Preisgestaltung sind andere Faktoren viel entscheidender. Die Kosten für Sicherheit, Personal, Kerosin und Wartung gehören dazu, aber der größte Batzen für die Airlines sind die Flughafenkosten, etwa für Start und Landung und die Kofferabfertigung. Für uns Kunden ist aber noch viel entscheidender das Thema Angebot und Nachfrage. Die CO2-Abgabe wirkt sich also nicht wirklich auf den Flugpreis aus. Kritiker sagen, sie verfehlt dadurch auch die erwünschte Steuerungsfunktion. Viel entscheidender für klimafreundlicheres Fliegen werden in Zukunft sparsame Flugzeuge und Alternativen zum Flugbenzin, dem Kerosin, sein. Aber diese Alternativen sind teuer und werden sich auch auf die Ticketpreise auswirken. Experten schätzen, dass sich dadurch ein Hin- und Rückflug von Hamburg nach Bangkok bis 2035 um etwa 100 Euro erhöht. Der tatsächliche Flugpreis wird sich aber auch in Zukunft vor allem durch Angebot und Nachfrage nach oben oder unten bewegen.
Tja, die sicherste Strategie, dem aus dem Weg zu gehen, einfach nicht ins Flugzeug steigen, wenn es sich vermeiden lässt, ist im Zweifel meist auch die klimafreundlichere Lösung. Ich hatte zum Beispiel neulich eine super Auszeit am See ums Eck. Mit diesen Aussichten sage ich Tschüss bei Global. Ich bin Janina Schreiber und wünsche Ihnen eine gute Zeit.